Lasst uns vor der Predigt noch zusammen beten. Ja, Herr, die Ewigkeit. Ja, das ist etwas, was wir nicht nur in ferner Zukunft erwarten, sondern worauf wir schon hoffen, dass es jetzt schon unser Leben prägt. Wo wir jetzt schon irgendwie spüren und merken, da ist Ewigkeit in unser Leben gekommen mit dir. Und Herr, mit dieser Ewigkeit zu leben, heute schon und jetzt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Herr, wir bitten dich, dass du ja, uns etwas von dieser Ewigkeit spüren lässt, jetzt auch während dieser Predigt, während dieses Gottesdienstes, dass wir ja merken, was es heißt, mit dir ewig zu leben, jetzt schon. Herr, segne uns darin. Amen. Achso, können wir den Monitor noch anmachen? Wir haben keine Fernbedienung. Okay. Aber die PowerPoint klappt, oder? Gut, sonst. Genau, also, liebe Gemeinde, am letzten Freitag. Da war ja der Black Friday. Ich weiß nicht, wer von euch das irgendwie mitbekommen hat. Es kommt ja so aus den USA, ist das ja rübergeschwappt. Es ist der Freitag nach Thanksgiving, also nach dem amerikanischen Erntedankfest. Und da sind die Leute vor allem in den USA, aber auch mehr und mehr in Deutschland so richtig in Shopping-Laune und auf Shopping-Tour. Ich mache das auch so ein bisschen, also nicht so wie die Leute da in irgendwelchen Läden, sondern online. Jetzt nicht so unfassbar viel, aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so ein bisschen gemacht habt, ob ihr irgendwas gefunden habt, ob ihr irgendwas gesucht habt überhaupt. Aber was ich so gesucht habe, das habe ich eigentlich nicht gefunden. Das heißt, für mich war dieser Black Friday eigentlich eher eine ziemliche Enttäuschung diesmal. Die Rabatte waren nicht so toll, wie ich es gedacht habe und es gab die Sachen irgendwie nicht. Also Enttäuschung. Ich meine, die war jetzt nicht so mega tragisch bei mir, aber das war auch einer. Und nun ist es ja so, dass wir in unserem Leben immer wieder irgendwelche Enttäuschungen haben. Wenn ich jetzt einfach mal fragen würde, wann wurdest du das letzte Mal enttäuscht? Ich glaube, die meisten von uns, die müssten nicht sonderlich lange überlegen, bis sie da was gefunden hätten. Ja, entweder irgendwie in der Familie, bei den Menschen, die einen eigentlich am besten kennen sollten, wo man denkt, ja eigentlich, da sollte es nicht so viele Probleme geben. Und wenn man da dann irgendwie im Stich gelassen wird oder die eigenen Probleme nicht erkannt oder einem dabei nicht geholfen wird, da ist man dann ganz schön schnell ganz schön enttäuscht. Oder von Freunden, die sich irgendwie als ganz anders entpuppt haben, als man eigentlich mal gedacht hat. Ja, das sind so Enttäuschungen, die ja können wirklich so Verletzungen hinterlassen und bleiben dann oft lange im Hinterkopf und prägen das Leben richtig lang teilweise. Die müssen gar nicht immer richtig präsent sein, aber so, sie kriechen so durch. Ich kann mich noch so erinnern, ich hatte auch mal so einen Kumpel in der Schule, in der Realschulzeit war das noch. Und mit dem hatte ich eigentlich immer, die ersten Treffen mit dem waren immer toll, wir haben uns gut verstanden. Aber im Laufe der Zeit hat sich so herausgestellt, naja, der hat nur eine deutlich jüngere Schwester, mit der hat er nichts gemacht. Und ansonsten hatte der nicht viele Freunde. Und dann stand er ständig bei mir vor der Tür. Ständig. Da kam er an, mit seinem Fahrrad gefahren, an der Tür geklingelt, jeden Tag irgendwie angerufen und ständig war er da, ständig. Und mir wurde das echt zu viel und ich habe mich richtig vereinnahmt gefühlt. Das heißt, wo es eigentlich so gut begonnen hat, hat sich dann irgendwie doch gezeigt, boah, eigentlich belastet mich diese Freundschaft eigentlich mehr, als dass ich sie toll finde. Das war für mich auch so eine Enttäuschung, wo es dann anders gekommen ist, als ich dachte. Und das ist auch so eine Sache, die ich heute noch irgendwie im Hinterkopf habe. Ich bin heute noch jemand, der es nicht sonderlich mag, wenn Leute bei mir einfach an der Tür klingeln und vorbeischauen, ohne sich anzumelden. Das habe ich irgendwie heute noch. Das prägt mich heute noch weiter, weil ich damals so eine schlechte Erfahrung damit gemacht habe. Ja, und andere von euch, die hatten vielleicht Freunde, die nicht da waren, wenn es richtig drauf angekommen ist. Die vielleicht große Reden geschwungen haben, ja, ich bin immer da, wenn du mich brauchst, ruf mich nur an. Und als der Umzug dann anstand, waren sie nicht da. Oder in irgendeiner Krise. Und andere haben das erlebt vom Staat. Da war man vielleicht gerade irgendwie arbeitslos oder was auch immer und hat Hilfe gebraucht vom Staat. Und statt Hilfe hat man nur Schikane erlebt. Auch da Enttäuschung. Oder auch in der Gemeinde. Ein Ort, wo man eigentlich Heilung finden will. Heilung von Enttäuschung und Verletzung. Und wo dann neue Wunden entstanden sind. Ja, davon habe ich in meinem Dienst als Pastor auch schon oft gehört. Ja, wie die Familie und der Freundeskreis, so ist ja auch die Gemeinde ein Ort, wo man ja sich eigentlich Schutz erwartet, wo man eigentlich besonders ja eben dieser Verletzung nicht haben will. Wenn man da enttäuscht wird, dann zählt das doppelt und dreifach. Ja, wenn mich so ein Straßenhändler irgendwo in einer dunklen Ecke, wenn er mir eine angeblich tolle Jacke verkaufen will und die sich dann nachher als totaler Schrott herausstellt, ja, da hätte man mit rechnen können, das überrascht einen jetzt nicht so, dass man da enttäuscht wird. Aber wenn man in der Familie oder von Freunden oder in der Gemeinde verletzt oder betrogen oder was auch immer, also ja, enttäuscht wird, dann sitzt das ganz schön tief. Und auch bei Gott ist das ja so. Ja, Gott hängt da irgendwie direkt oder indirekt mit drin. Es ist ja schließlich seine Gemeinde. Es ist ja schließlich seine Welt. Und auch manchmal ganz konkret, ja, dann betet man für einen Menschen, für einen geliebten Menschen, den es richtig schlecht geht. Man betet ganz viel und dann stirbt er doch. Man kann auch von Gott ganz schön enttäuscht sein. Ja, wie reagieren wir darauf? Es gibt eigentlich so zwei Arten, die mir eingefallen sind. Entweder man macht das richtig aggressiv. Das heißt, der Freund, der beim Umzug nicht geholfen hat, wenn der mal umzieht, dann helfe ich ihm auch nicht. So, er wird auch im Regen stehen gelassen, wenn er mal fragen sollte. Oder der Ehepartner, wenn der nicht zu mir gestanden hat, dann stehe ich auch nicht zu dem. Warum auch? Oder Wut richtig Luft machen, mal beleidigen, anschuldigen. Ja, so geht's ja nicht, wenn ich verletzt werde. Kann sich auch so ein Feindbild schaffen. Es gibt ja so eine, ich weiß nicht, ob ihr diese Wikingerhelme kennt. So ein ganz typischer Wikingerhelm. So ein typischer aus Eisen mit Hörnern. Das Ding ist, in Wirklichkeit hatten die Wikingerhelme nie Hörner. Das war eine Erfindung von christlichen Anführern im Mittelalter. Weil man wollte so diese Wikinger, die irgendwie alles erobert haben, die als Feindbilder ja, also immer stärker wurden, die wollte man dämonisieren. Und dann haben sie solche Hörner bekommen, in allen möglichen Zeichnungen. Und bis heute, wenn Wikinger irgendwo gezeigt werden, haben sie meistens solche Helme auf. Obwohl die Hörner eigentlich total unpraktisch im Kampf gewesen wären. Und so ist das auch bei vielen Verletzungen und Enttäuschungen. Da wird dann ein Feindbild gezeichnet von der Person, von der man enttäuscht ist. Da wird die andere Person viel schlimmer gesehen, als sie eigentlich ist. Da wird nur noch das Negative gesehen und nicht mehr, was vielleicht auch Positives da ist. Und das zeichnet sich mehr und mehr im Laufe der Zeit, wenn sowas nicht geklärt ist. Die andere Möglichkeit, auf sowas zu reagieren, auf Verletzungen, ist es passiv zu machen. Passiv-aggressiv, wie es so schön heißt. Also der Rückzug, Kontaktabbruch, die Flucht. Ja, sich nicht mehr beim Freund melden, der einen verletzt hat. Oder die Mitarbeiter in der Gemeinde beenden oder vielleicht ganz austreten. Oder vielleicht einfach einen Schutzraum bauen, um sich selbst und niemanden mehr so richtig ranlassen. Damit eben keine weiteren Enttäuschungen mehr entstehen können. Ja, in einer dieser zwei Arten gehen wir Menschen meistens mit Enttäuschungen um. Je nachdem, wie wir verletzt wurden, von wem und was für ein Typ wir selber sind. Und da sammelt sich dann oft schon so ein ganzer Rucksack von Enttäuschung an. Und den schleppen wir durch unser Leben. Und das prägt unsere Beziehung. Bewusst oder unbewusst. Ja, das wird mir nicht nochmal passieren. Garantiert nicht, dass wenn ich jemandem mein Herz ausschütte und dann wird es einfach gegen mich verwendet irgendwann. Dann mache ich es halt nicht mehr. Oder das passiert mir nicht nochmal, dass ich mich auf andere Menschen verlasse. Und dann werde ich einfach so stehen gelassen. Ja, verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ja, wie gesagt, ich mag es auch heute noch nicht, wenn unangekündigt jemand bei mir vor der Haustür steht. Und ich lege heute noch großen Wert darauf, meinen Freiraum zu haben. Ja, meine Verletzungen von früher prägen auch heute noch mein Leben und meine Beziehung. Ja, sowas sitzt tief. Aber man kann auch daran arbeiten. Sowas machen wir zum Beispiel haben wir im KSA-Seelsorgekurs gemacht, den ich besucht habe eine Zeit lang. Und ich kenne das auch von der anderen Seite. Ich merke das auch manchmal als Pastor. Dann Ja, in manchen Bereichen, da habe ich einfach schon verloren. Weil es Verletzungen von früher mal gab, vielleicht von einem anderen Pastor. Und einige Leute würden mir vielleicht nie was beichten, zum Beispiel, weil sie mal erlebt haben, dass das irgendwann mal gegen sie verwendet wurde. Oder es gab mal Leiter, die unfassbar Druck gemacht haben. Und das wird auch auf andere Leute in diesen Positionen bezogen. Das gibt es in allen möglichen Bereichen. Ja, wir Menschen schützen uns, wenn wir enttäuscht werden. Wenn wir verletzt wurden, damit wir eben nicht nochmal enttäuscht und verletzt werden. Ja, es gibt ja das Sprichwort, die Zeit heilt alle Wunden. Das Problem ist, das stimmt nicht. Die Zeit macht erstmal nur eins, wir werden älter. Aber die Wunden heilen damit nicht automatisch. Ja, man kann etwas richtig lange mitnehmen. Es kann richtig was Schlechtes raus erwachsen. Auf dem Boden der Enttäuschung, ja, da kann richtig viel Schlechtes sprießen. Skepsis, Angst, ja, sogar Hass. Ja, wie können wir stattdessen damit umgehen, damit eben sowas nicht erwächst? Im ersten Petrusbrief gibt es dazu so Aufforderungen, wie der Umgang damit aussehen kann. Ich lese dazu mal Kapitel 3, die Verse 8 bis 13, nach der Basisbibel. Schließlich bitte ich euch, heißt es dort, seid untereinander einig, mitfühlend voller Liebe zu den Brüdern und Schwestern, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösen heim oder eine Beschimpfung mit einer Beschimpfung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu erben. Wer das Leben erlangen und gute Tage sehen will, soll seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und nichts Unwahres über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Um Frieden soll er sich bemühen, ja mit ganzer Kraft dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf den Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch schon etwas Böses antun, wenn ihr euch mit voller Hingabe für das Gute einsetzt? Ja, erstmal ist das so ein Text, der erstmal wieder ganz schön erschlägt, oder? Sei einfach ein Heiliger, eine Heilige, dann wird's schon laufen. Mitfühlend sein, voller Liebe, barmherzig, bescheiden, Beschimpfung einfach wegstecken, beziehungsweise stattdessen dafür segnen. Nichts Böses sagen oder tun, dafür Gutes tun und sich für den Frieden einsetzen. Ja, was das wirklich für eine Aufgabe ist, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Aber erstmal will ich schauen, was heißt es denn hier im Text mit Enttäuschung und Verletzung umzugehen? Ich finde, der Vers 9 fasst das ja wunderbar zusammen. Zahlt Böses nicht mit Bösen heim oder einer Beschimpfung mit einer Beschimpfung. Stattdessen sollt ihr segnen. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu erben. Ich glaube, das ist hier so der zentrale Satz. Also der erste Punkt, das Böse erstmal sehen, die Verletzung und die Enttäuschung wahrnehmen. Ja, gerade in christlichen Kreisen wird ja schnell so an der Oberfläche vergeben, weil man es eben so macht. Christen vergeben immer schnell. Da wird es zugedeckt, auch wenn das innerlich noch richtig brodelt und eigentlich noch gar keine Vergebung da ist. Das heißt also erstmal die Verletzung nicht runterschlucken. Ja, genau das Gegenteil. Ja, das Runterschlucken ist ja doch das, was es so bitter macht, glaube ich. Das sind die Enttäuschungen, die wir dann in uns tragen, im wahrsten Sinne, wenn wir sie runterschlucken. Da bleibt es doch. Und auch nicht einfach die Verletzung kleinreden, ach ja, ich sollte mich mal nicht so anstellen. Oder so dieses Einreden, ach eigentlich, ich bin eigentlich zu cool dafür, dass ich verletzt werden könnte. Mich tangiert das gar nicht. Und da täuscht man sich nur selbst. In Wirklichkeit bleiben die Verletzungen und wir tragen sie weiter. In diese Beziehung und auch in andere hinein. Ja, ich glaube, mit den Enttäuschungen und Verletzungen umzugehen, das ist der Punkt. Im KSA-Kurs, im Seelsorgekurs, da haben wir genau das probiert. Da haben wir immer wieder versucht, so in den kleinsten Sachen zu merken, wann bin ich eigentlich ärgerlich auf jemanden und dem das auch zu sagen, in einer guten Weise. Das ist ganz schön schwer und auch total seltsam eigentlich. Man macht das in den seltensten Fällen im richtigen Leben. Man muss sich da wirklich so dran gewöhnen. Zu sagen, was man empfindet. Ja, das Ding ist, man kann sich auch in Liebe ärgern. Und man kann auch im Hass oberflächlich vergeben. Also der erste Punkt ist also der Umgang mit den Enttäuschungen, also das erstmal das wahrzunehmen, das zu akzeptieren, dass man verletzt wurde. Und dann der zweite Punkt ist dann, wie gesagt, der Umgang damit. Und ich weiß selbst, dass ich nicht allen Anschuldigungen und Verletzungen und was auch immer mit Liebe begegne. Aber das ist ja eben das Problem. Verletzungen sind unangenehm. Man will sie nicht haben. Das wühlt einen auf. Wie soll man da mit Liebe reagieren? Und das ist der Punkt von vorhin. Es ist unendlich schwer. Es ist nicht einfach. Unrecht, Verletzung, Beschämung und was auch immer mit Liebe zu beantworten. Im Gegenteil. Das ist super schwierig. Und deshalb ist es auch in der Bibel nicht irgendwie einfach, was da gesagt wird. Unser Text, der geht ja zwar so relativ locker drüber, aber man muss mal sehen, was in der Bibel passiert ist, damit das möglich ist. Ja, Jesus, der Sohn Gottes selbst, er hat es geschafft, sonst keiner. Denn das Böse mit Liebe zu beantworten, das ist eigentlich der Kern des Evangeliums. Das ist uns, was uns das Kreuz sagt, wie Gott mit Ungerechtigkeit, mit Hass, mit Verletzung, mit Enttäuschung, wie Gott damit umgeht. Am größten Punkt überhaupt, wo das alles zusammenkommt, am Kreuz. Da zeigt uns Gott, wie er damit umgeht, mit unfassbarer Liebe. Ja, am Kreuz zeigt sich, wie Gott den Menschen begegnet, die ihm so mit so viel Bösen begegnet sind. Ja, auf dem Weg zum Kreuz, als Jesus schon ausgepeitscht wurde und gerade ans Kreuz geschlagen wurde, da heißt es in Lukas 23, Vers 34, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, wie viel Kraft braucht es, um das zu sagen, in dieser Situation? Mit all diesen Erniedrigungen, mit all der Scham, mit all der Verletzung, körperlich und seelisch, die Jesus erlitten hat. Wie viel Kraft braucht es, um das zu sagen? Vergib ihnen. Aber wie viel Kraft kommt auch daher? Wie viel Kraft wird dadurch freigesetzt? Ja, das ist es ja, wie Gott sein Reich baut. Mit den Sanftmütigen, mit den Menschen, die vergeben. Und allen voran sein eigener Sohn. Und natürlich ist es schwer. Deswegen ist da nicht am Kreuz irgendein dahergelaufener Wanderprediger, sondern Gottes Sohn. Der hat es geschafft. Und ich glaube, deshalb kann man es auch mal so andersrum denken. Wenn wir merken, wie schwer es uns fällt, so auf Verletzungen, Enttäuschungen mit Vergebung zu und mit Liebe zu reagieren, da sehen wir doch erstmal, was Gott da eigentlich am Kreuz geleistet hat für uns. Was Gott getan hat. Dass er in Liebe ertragen hat, was die Menschen ihm antun. Ja, das in Liebe auszuhalten, ist richtig schwer. Aber Jesus als der Sohn Gottes hat es geschafft. Und dieser Sohn ist es auch, der uns seinen Heiligen Geist gibt. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu erben, heißt es in unserem Text. Denn den Heiligen Geist empfangen, Gottes Vergebung erfahren. Und deshalb spielt die Vergebung auch so eine große Rolle, wenn wir mit dem Heiligen Geist leben wollen. Denn wenn wir diese Vergebung von Gott nicht erfahren, warum sollten wir selbst vergeben? Warum? Dann könnte man ja sagen, naja, mir wurde auch nicht vergeben, die anderen Menschen vergeben mir auch nicht, dann vergebe ich auch nicht. Warum sollte es den anderen besser gehen als mir? Ja, Vergebung unter Christen hat ihren Ursprung immer in Gottes Vergebung. Anders geht es gar nicht. Das ist diese Verbindung, die der Text, ja, die ganze Bibel eigentlich herstellt. Gott vergibt den Menschen, also sollen auch wir vergeben. Dann können wir überhaupt erst vergeben. Es gibt ja diesen einen Text, den ich relativ häufig mal nehme. Das liegt auch daran, dass es unser Trauvers ist. Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist der Kern. Das ist der Schlüssel für das Zusammensein zwischen Christen und überhaupt von den Menschen. Dass es von Gott ausgeht und zu den Menschen weitergeht. Ja, Gottes Vergebung fließt sozusagen durch uns hindurch. hinein in unsere Beziehung. Das beten wir auch im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, so kann die Vergebung und Liebe Gottes dann auch in die Familie fließen, wo man vielleicht enttäuscht wurde. Oder in den Freundeskreis, wo man Verletzungen erfahren hat. Und vor allem natürlich auch in die Gemeinde. Seid einander einig, mitfühlend, voller Liebe zu den Brüdern und Schwestern, barmherzig und bescheiden. So heißt es in Vers 8. Und diese großen Worte, die entstammen einer ganz einfachen Logik. Das heißt, der Ort, wo die Menschen zusammenkommen, die Gottes Vergebung erfahren haben, das ist doch dann ein Ort, wo man eben das ist, einig, mitfühlend, voller Liebe. Und ich glaube, im Grunde ist es auch so. Aber trotzdem gibt es immer wieder so Anfechtungen und Störfeuer in der Gemeinde. Und ich habe viel mittlerweile von diesen Abspaltungen gehört, die ja die Vergangenheit der Gemeinde mitgeprägt haben. Wo einzelne Menschen oder Familien oder ganze Gruppen gegangen sind und wo Leute zurückgeblieben sind. Wo es auf beiden Seiten Verletzungen gab. Bei den Leuten, die gegangen sind und bei den Leuten, die hier geblieben sind. Und wie gesagt, gerade in der Gemeinde ist das doppelt schwer. Weil es eben ein Ort des liebevollen Umgangs sein sollte. Und trotzdem passieren die Verletzungen. Sie sind damals passiert und sie passieren auch heute. Und es hilft nichts, diese Verletzungen einfach zu ignorieren. Naja, Schwamm drüber, vergeben und vergessen. Sondern wir müssen uns ihnen aktiv stellen, das glaube ich. Aber ich möchte daran erinnern, dass diese Vergebung und dieser Prozess, dass es zwei Schritte sind, nicht nur einer. Erst Gottes Vergebung empfangen und sie dann im zweiten Schritt auch weitergeben. Ja, es kann nicht funktionieren, wenn wir uns nur auf diesen zweiten Schritt konzentrieren. Irgendwie vergeben. Sondern es muss erst der erste Schritt her sein. Gottes Liebe und Vergebung in unserem Leben verinnerlichen. Man kann noch so hart am zweiten Schritt arbeiten. Wenn das nicht klar ist, wenn wir uns nicht Gottes Vergebung gewiss sind, wenn das nicht unser Herz erreicht hat, dann ist der zweite Schritt richtig schwer. Vielleicht sogar unmöglich. Ja, die Kraft der Vergebung ist keine menschliche, sondern eine göttliche. Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich, hat Alexander Pope mal gesagt. Wenn ich also selbst von einer Person verletzt wurde, ja, dann kann ich mich nicht einfach zwingen zu vergeben. Sondern dann müssen wir auch zu Gott fliehen, wenn das so ist. Wenn diese Verletzung unser Leben prägt. Manchmal brauchen wir dafür ganz schön Zeit. Aber ich glaube, nur bei Gott finden wir die Kraft und die Liebe, die wir dann erfahren an uns selbst, die wir dann weitergeben können, auch wenn wir verletzt wurden. Das ist es. Gott hat es erfahren. Gott hat es mehr als alle anderen erfahren, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, gedemütigt zu werden. Und hat dann doch gezeigt, wie man Liebe und Vergebung dagegen zeigt. Also nicht die Zeit heilt alle Wunden, sondern Jesus. Zum Schluss will ich aber nochmal die Frage stellen, ja, was ist denn, wenn man gerade ganz besonders von Gott selbst enttäuscht ist? Und dazu ist mir so die Geschichte von den Emmaus-Jüngern eingefallen. Als Jesus am Kreuz gestorben war, ja, da schien es für seine Jünger, dass er sie verlassen hat. Ja, mit Jesus verbindet sich wohl eine der größten Enttäuschungen überhaupt. Jesus, der große Messias, der König der Juden, tot. Und das müssen auch wohl die Emmaus-Jünger gedacht haben. Und das haben sie auch erzählt, als sie dann diesen fremden Mann getroffen haben auf dem Weg. Naja, Jesus, wir haben so viel von ihm erwartet, aber dann ist er gestorben. War alles nichts. Die letzten Jahre unseres Lebens, alle verschwendet. Enttäuschung pur. Und dann kommt mit Jesus die größte Überwindung dieser Enttäuschung. Ja, sie laufen von Jerusalem nach Emmaus und wie gesagt, sie sagen diesem Mann, wie enttäuscht sie sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich im Nachhinein. Ne? Da erzählen sie dem Jesus, der neben ihm läuft. Naja, Jesus hat versagt, er ist tot, war leider nichts und Jesus läuft neben ihnen. Eine ganze Weile hört sich ihre Klagen an, ihre Enttäuschung, ihre Verletzung. Und dann spricht er in ihr Leben und zeigt ihnen, ich bin Jesus, ich bin da. Und das möchte ich auch dir heute weitergeben. Ja, wenn du gerade mit Enttäuschung und Verletzung unterwegs bist, seien sie ganz frisch oder schon ganz lange in dir drin, dann sei dir sicher, dass Jesus schon ganz lange an deiner Seite mit dir läuft. Manchmal erkennen wir ihn gerade nicht. Da denken wir vielleicht, das ist ein Wildfremder. Aber es ist Jesus. Jesus ist schon ganz lange an deiner Seite. Egal ob in Bezug auf die Familie, auf Freunde, auf die Gemeinde oder auf Gott selbst. Jesus kennt unsere Enttäuschung und er geht mit. Ja, von ihm erfahren wir, was es heißt, Vergebung und Liebe zu erfahren. Auch wenn wir selbst oft genau das Gegenteil machen. Und daraus fließt dann der Heilige Geist der Vergebung und der Liebe in unsere Beziehung und heilt Verletzung und Enttäuschung. Ja, der Fluss der Vergebung startet immer bei Jesus. Und wir sind dazu aufgefordert, dass er nicht bei uns stoppt, sondern dass er durch uns weiterfließt. Amen.